Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 16. Was bringt der Koalitionsvertrag steuerlich? Und auch heute habe ich wieder die große Freude, Anita Dormeyer neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich wie immer sehr, dass wir uns heute wieder mal mit einem tollen Thema beschäftigen können.
Auf jeden Fall. Und es ist ein besonders aktuelles Thema, was uns wirklich die nächsten Jahre hoffentlich beschäftigen wird. Denn wir haben eine neue Bundesregierung. Wenn auch unser Friedrich Merz vielleicht eine extra Runde drehen musste, ist er jetzt Kanzler und hat es geschafft, eine Koalition aufzustellen, gemeinsam mit der CDU, CSU und der SPD. Und diese Koalition trägt den Titel Verantwortung für Deutschland. Und heute wollen wir mal gemeinsam durchleuchten, was denn alles in diesem Koalitionsvertrag eben drinsteht, was letztendlich eben steuerrechtlich, aber auch sozialversicherungsrechtlich uns die nächsten Jahre beschäftigen kann.
Ja, da gibt es ja doch einiges, was geplant ist. Der Koalitionsvertrag ist ja doch sehr, sehr umfangreich. Und bekanntlich ist ja alles, was da drin steht, auch wirklich umzusetzen. Das heißt, wir könnten uns ja eigentlich darauf verlassen, dass das alles wirklich auch nach Plan verläuft. Und da steht wirklich alles drin. Unternehmer, Arbeitnehmer, jeder Steuerpflichtige wird hier irgendwie doch irgendwelche Änderungen in Erfahrung bringen. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viel zu erwarten. Man hat sich da tatsächlich sehr viel vorgenommen.
Auf jeden Fall. Und wir erinnern uns alle noch gut an den Wahlkampf. Und da war ja letztendlich die Wirtschaft ein sehr, sehr wichtiger, großer Punkt in allen Wahlprogrammen der jeweiligen Parteien. Und so ist es ja so, dass es jetzt diesen Booster angeblich geben soll und Investitionen für mehr Wachstum im Raum stehen. Anita, was steht da so bis jetzt schon im Koalitionsvertrag dazu drin?
Ja, Wachstum war, wie du schon sagst, eine geplante Sache, auch von der alten Bundesregierung. Hat man aber nicht mehr umsetzen können, vieles nicht mehr umsetzen können. Ein großes Thema war die degressive Abschreibung. Die sollte unbedingt wieder eingeführt werden. Zuletzt war sie am 31.12.2024 ja noch möglich. Ja, und da hat man tatsächlich auch wieder ein neues Projekt geschaffen. Es soll eine neue degressive Abschreibung geben mit 30% für bestimmte Jahre, für 2025, 26 und 27. Was aber sehr erstaunlich ist, man hat diese degressive Abschreibung eingeschränkt für ganz bestimmte Wirtschaftsgüter nur für Ausrüstungsinvestitionen. Und das stimmt mich immer ein klein wenig bedenklich, denn ja, da steckt natürlich im Hintergrund die Rüstung. Und ob das Wahre ist, wenn man sich einen Panzer kauft, degressiv abschreiben, naja, vielleicht wird man diese Variante ja doch noch ein klein wenig umdenken oder doch eine degressive Abschreibung schaffen, die mehr Wirtschaftsgüter als nur diese aufnehmen wird.
Auf jeden Fall, das ist ja eh immer so eine Sache mit Koalitionsverträgen. Man nimmt sich ja gemeinsam was vor und wie dann letztendlich die Gesetzesentwürfe und letztendlich dann das Gesetz ausschaut, ist ja immer so eine offene Sache. Es ist ja noch nichts beschlossen. Dazu ist die Regierung ja gerade erst frisch im Amt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch so ein beliebtes Wahlthema und auch etwas, was man jetzt schon versucht hat, ein bisschen konkreter zu ziehen, dadurch, dass man die Zeitspanne jetzt auch schon deutlich gemacht hat, das große Thema Steuersenkungen. Also Steuersenkungen wurden ja auch immer gerne, insbesondere von CDU, CSU im Wahlkampf ja auch verwendet. Und da steht ja die Körperschaftssteuer ganz groß im Raum.
Ja, die Körperschaftssteuer im internationalen Vergleich sind wir wohl aus deutscher Sicht doch ein klein wenig hoch angesiedelt mit den 15%. Wenn man das vergleicht und ja, da sind wir doch irgendwo in der Bredouille. Die Bundesregierung soll ja auch die heimischen Unternehmen weiter in Deutschland behalten wollen. Ja, und da will man tatsächlich die Körperschaftssteuer senken in 5 Schritten, weil das aber ja doch ein klein wenig Zeit benötigt. Man wird es wohl tun, aber erst ab 01.01.2028. In der Zwischenzeit versucht man aber für die anderen Unternehmensformen, also nicht für Körperschaften, sondern also Kapitalgesellschaften, sondern eben auch für Einzelunternehmer oder für Personengesellschaften einiges zu tun. Wir haben ja heute schon ein Thesaurierungsmodell, so schimpft sich das. Man könnte also immer den Steuersatz wählen, wenn er günstiger ist, mit 28,25%. Und dieses Modell will man aber schneller angehen. Und so einen Vorgriff leisten auf die dann doch stattfindende Körperschaftssteuersenkung. Wir werden also da wirklich was erwarten können. einen niedrigeren Steuersatz, den man wählen kann. Ob es dann noch weitere Änderungen gibt in der nächsten Zukunft, na, das wird man sehen. Hier geht es ja wie immer ums Geld.
Und ich glaube auch ein Grund, weshalb man gesagt hat, ja, diese Steuersenkung, aber dann erst 2027 ist damit unter, dass man noch nicht weiß, wie man das finanzieren soll, diese Mindersteuereinnahmen. Und deswegen haben die Koalition sich erstmal darauf betagt, Steuersenkungen kommen, aber wann und wie wir die finanzieren wollen, das steht noch ein bisschen offen im Raume. Genauso steht ja auch drin, dass zum Beispiel für die kleinere und mittlere Einkommen ebenfalls Steuersenkungen geplant sind, und zwar für die Mitte der Legislaturperiode, aber wirklich konkret sind die da auch nicht geworden.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es steht dann so im Kleingedruckten, wenn wir uns das leisten können. Das heißt, wir werden gerade im mittleren oder niedrigen Einkommensbereich sehr, sehr viele Steuereinnahmen verlieren. Und so ist das Leisten können immer so eine Sache. Ich rechne im Moment nicht damit, dass man das schnell durchziehen wird. Und man sagt ja schnell oder jetzt schon Mitte der Legislaturperiode. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch dauern. Aber ja, wenn, dann muss man aber ohnehin jedes Jahr die Regelungen höherer Grundfreibetrag, Entlastung in der Progression durchziehen. Das gibt zwar dann nicht die großen Sprünge bei der Entlastung, aber doch so ein paar Kleinigkeiten, die man in den nächsten Jahren auch wieder erwarten wird.
Spannend finde ich auch, dass man deutlich gemacht hat, dass der Soli erstmal unverändert stehen bleibt.
Ja.
Dass man eben diesen FDP-Wunsch, den Soli loszuwerden, auch nicht versuchen will nachzukommen.
Nein, und ich glaube, das hat auch wieder den Hintergrund der finanziellen Bereiche. Denn obwohl man den Soli schon deutlich nach unten gebracht hat, man hat durch den Soli immer noch ein enormes Aufkommen. Und ich glaube, darauf kann man oder will man einfach nicht verzichten. Der Soli bleibt auf jeden Fall so, wie er ist. Das ist im Koalitionsvertrag geregelt. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer. Ja, bei der Gewerbesteuer will man die Gemeinden letztendlich auch, ich sag mal, an die Hand nehmen. Und so wird man den Gewerbesteuer-Mindesthebesatz von derzeit 200% auf 280% erhöhen. Man hat ja früher das mal gemacht wegen der 0%igen Gewerbesteueroasen in Deutschland. Das wird also von 200 aktuell so nicht bleiben dürfen. Das wird man relativ schnell auch aus Wunsch oder Sicht der Gemeinden auf 280 erhöhen wollen.
Obwohl ich auch glaube, dass das ja eher so ein Kompromiss ist mit den 280, weil so wirklich betroffen sind die Gewerbegebiete ja nicht, weil diese 200-prozentigen Orte sind ja doch in der Minderheit, wage ich zu behaupten.
Immer noch. Und ob die dann so attraktiv sind für die jeweiligen Unternehmen, aber man möchte es halt gerne. Man möchte halt gerne attraktiv sein.
Attraktiv nehme ich doch mal als Stichpunkt auch direkt auf, ist ja auch, dass auch diese Bundesregierung natürlich die E-Mobilität in den Fokus rücken möchte und auch fördern möchte, weil wir natürlich verstehen, dass wir jetzt alle in der Wende sind diesbezüglich und da eben auch die Koalition möchte, dass wir mehr E-Autos fahren. Und was genau stellen die sich denn noch vor bis zum Jahr 2035?
Ja, man ist relativ einfallslos geblieben aus meiner Sicht, weil man die bisherigen Vorschläge einfach wieder aufgegriffen hat. Und es gibt ja nun wirklich viele Autos auf Halde. Man muss versuchen, irgendwo da gerade da einen Ansporn zu finden. Diese Fahrzeuge müssen auch wirklich auf dem Markt. Ja, und so greift man wieder auf, was man ohnehin schon beabsichtigt hatte. Es wird eine neue Sonderabschreibung geben. Eine Sonderabschreibung, die komplett über 6 Jahre 100% Abschreibung bringt. Und das ist auch EU-konform. Das heißt, da hat man sich auch schon abgesichert. Was man dann noch mit dazu nimmt, ist ein höherer Bruttolistenpreis. Auch das war aber schon beabsichtigt. Da haben wir alle schon drauf gehofft. 95.000 war beabsichtigt. Man hat es noch ein klein wenig geglättet, es sollen 100.000 Euro werden. Und so darf bis 100.000 Euro Bruttolistenpreis die steuerliche Entlastungsmethode angewendet werden. Nur ein Viertel darf man oder muss man ansetzen für die private Nutzungsbesteuerung.
Wow, also da habe ich ja wirklich langsam auch Lust, eher ein E-Fahrzeug letztendlich als Dienstwagen zu nehmen. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass auch tatsächlich die ganze Kfz-Steuerbefreiung bis 2035 wohl auch avisiert wird für E-Fahrzeuge. Das heißt, auch die bleiben dann Kfz-steuerfrei.
Genau. Das hat natürlich auch irgendwo damit zu tun, dass wir in Deutschland doch irgendwo versuchen, diese E-Fahrzeuge mehr zu fördern, da mehr reinzukommen. Haben wir in den ersten Jahren, ja, ich halte mich da natürlich zurück, aber man hat es ja wohl auch ein klein wenig versäumt.
Wen man aber auch ein bisschen versäumt hat bis jetzt, ist natürlich, was ist so mit Gering- und Normalverdiener, weil 100.000 Euro für einen PKW ist ja immer noch eine beachtliche Summe. Und so ist es ja so, dass die Regierung tatsächlich ein Förderprogramm für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen plant. Und zwar finanziert mit diesen EU-Mitteln des Klimasozialfonds soll es den klimafreundlichen Mobilität, zum Beispiel aber auch der ÖPNV-Nutzung gezielt unterstützen.
Ja, was Neues aber oder was Konkretes dazu kann man aber überhaupt noch nicht erzählen. Also das sind natürlich schöne Pläne, gerade auch wieder Klima etc. oder Förderung. Das macht natürlich schon Sinn. Was ich wieder ein klein wenig, ich sag mal, ja deutlich herauslesen konnte, wir sind ja die erbende Generation, wenn wir auch noch nichts davon gemerkt haben. Aber wir als erbende Generation sollen natürlich vor allen Dingen auch verantwortlicher für die Immobilien einstehen. Und so möchte man auch in dem Zusammenhang Klima etc. die energetischen Maßnahmen nach vorne bringen. Da wird es tatsächlich Neuigkeiten geben. Wie können diese Maßnahmen steuerlich mehr gefördert werden?
Dann habe ich auch eine Sache gelesen, da sind die sehr deutlich auch geworden. Und da schlagen in mir zwei Herzen. Auf der einen Seite freue ich mich als Sohn eines Gastronoms darüber. Auf der anderen Seite fühlt es sich ein bisschen an wie ein Lobbygeschenk. Ist nämlich, was nämlich jetzt bei den Gastronomen passieren soll, insbesondere bezüglich der Umsatzsteuer auf Speisen.
Ja, das fühlt sich wirklich an wie ein Wahlgeschenk schon fast. Und ich glaube auch, das ist auch im Hintergrund so. Aber ja, das nur am Rande. Wir werden wirklich wieder 7% bekommen. Ich meine zwar, dass das die Gastronomen sehr freuen wird. Aber man muss natürlich hier auch den bürokratischen Aufwand sehen. Kassen müssen wieder umgestellt werden. Alles wieder zurück. Wir erinnern uns noch an die Corona-Jahre. Da gab es ja schon mal diese 7% für das Essen vor Ort. Und damit Gleichstellung für das Essen zur Mitnahme. Aber was sich halt überhaupt nicht verändern wird, die Getränke. Die Getränke bleiben eben bei 19%. Da wird man auch gar nichts tun. Das hat man auch nicht vor. Und darum frage ich mich immer an der Stelle, wenn man die komplette Bürokratie mitnimmt, ist es wirklich dann für alle Beteiligten immer so das Wahre? Aber du hast natürlich völlig recht. Das wird die Gastronomen freuen, denn den Preis im Angebot muss man natürlich nicht anpassen.
Nein, da fühle ich mich ein bisschen zurückversetzt an die Zeiten, als die Hotelnächte auf 7% runtergegangen sind.
Ja,
ja. Und ja auch irgendwie dann die Hotelzimmerpreise trotzdem nicht günstiger
geworden.
Nee,
auf keinen Fall.
Aber eine Bürokratie, die ja wirklich runtergegangen ist, ist, dass ja die Bonpflicht abgeschafft werden soll.
Das ist natürlich schon eine echte tolle Sache. Bonpflicht eingeführt 2020. Und man hat es auch nie verlängert, da kam dann ja auch noch Corona dazwischen. Aber da ist man immer streng geblieben. Man will oder man soll eben hier einen Bon ausgeben an den Kunden. Man hat die Ausgabepflicht. In der Zwischenzeit muss ich aber feststellen, also jetzt ganz privat feststellen, ich werde trotzdem gefragt, schon im Vorgriff gefragt. Und wenn ich mich da so umschaue im Supermarkt etc., kein Mensch will diesen Bon wirklich mehr haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Erleichterung jetzt an der Stelle so spät noch wirklich etwas bringt. Ich bin mir da echt nicht ganz so sicher. Aber na gut, vielleicht ist es doch eine Erleichterung, eine Entlastung, was aber nicht wegfällt. Wir haben letztendlich immer noch die Meldepflicht für Registrierkassen, die gibt es. Diese technische Sicherheitseinrichtung gibt es auch nach wie vor. Und jetzt kommt's. Wir hatten noch nie eine Registrierkassenpflicht in Deutschland. Und genau das möchte man aber jetzt umsetzen. Es wird eine Registrierkassenpflicht beabsichtigt, zumindest für Unternehmen, die ab 100.000 Euro Umsatz erzielen.
Dann sind wir ja immer noch so ein bisschen bei den bürokratischen Aufgaben, wage ich es mal zu nennen. Und da wird sich ja auch was insbesondere bei den Land- und Forstwirten ändern. Denn diese Stoffstrombilanzversorgung soll ja tatsächlich abgeschlafft werden.
Ja, ob das viele Land- und Forstwirte klassischerweise so betrifft. Also es ist nur in der Bilanzierung der Fall. Wir haben ja auch viele Einnahmenüberschussrechner oder Durchschnittsbesteuerer. Was die Land- und Forstwirte aber wirklich ganz toll betreffen wird, sie bekommen doch wirklich die komplette Agrardieselrückvergütung zurück. Und Und da sind die doch damals nach Berlin gefahren. Du kannst dich noch erinnern, da ging ja gar nichts mehr zum Teil. Ja, und das hat wohl gefruchtet, wenn auch jetzt in der neuen Koalition oder neuen Bundesregierung, man wird diese Dieselrückvergütung wieder komplett aufleben lassen. Eines der größten Subventionen, die wir übrigens haben.
Nachdem wir ja jetzt so ein bisschen auch die Unternehmer durchleuchtet haben und die Gastronomen und die Land- und Forstwirte, wie schaut es denn aus für Arbeitnehmer? Letztendlich machen die ja auch einen großen Teil aus. Was sind da denn für Steuererleichterungen geplant, wenn ich jetzt in den Koalitionsvertrag schaue?
Ja, für Arbeitnehmer hat man natürlich auch einiges mit im Boot. Für Arbeitnehmer, ja, da werden sich die einen oder anderen freuen. Man hat endlich eine steuerliche Begünstigung zu erwarten, wenn man Überstunden macht. Die Zuschläge, die der Arbeitgeber hier künftig zahlt, sollen komplett steuerfrei werden. Und damit ist es natürlich schon ein Anreiz. Erstens will man vielleicht Überstunden machen und zweitens werden dann aber auch die Arbeitgeber animiert, dass sie dann für die Überstunde doch ein klein wenig mehr bezahlen. Dieses Mehrgeld würde steuerfrei sein. Eine tolle Sache, da können wir uns dann doch drauf freuen.
Ja, auf jeden Fall. Gibt mir aber auch zu bedenken, ob wir damit vielleicht auch den Fachkräftemangel noch ein bisschen ausweiten wollen oder ein bisschen entgegenkommen wollen, vielmehr gar nicht ausweiten, weil wir einfach nicht genug Leute haben zu sagen, dann arbeitet doch mehr, das ist wenigstens steuerfrei, wenn ihr einen Zuschlag dafür erhaltet, weil wir reden ja nur über den Zuschlag.
Wir reden nur über den Zuschlag und es ist wirklich die Frage, ob das so unser aktuelles Problem bewältigt. Das weiß man natürlich hier nicht oder weiß ich nicht. Es ist eine steuerliche Variante, das muss man einfach sehen. Für die Leute, die bereit sind, Überstunden zu machen, das muss man ja auch immer sehen, da würde es zumindest eine kleine Mehrentlastung oder Entlohnung geben.
Auch eine Sache, die ich gelesen habe und die trägt sehr die Handschrift vermutlich der SPD, ist, dass die Mitgliedschaft in Gewerkschaften durch steuerliche Anreize für Mitglieder attraktiver gestaltet werden sollen. Wirklich detailliert eingestiegen erklärt, was das bedeutet. Es steht, glaube ich, nicht so richtig drin im Koalitionsvertrag.
Nein.
Da bin ich sehr gespannt, was
ich
das,
auch.
Außer dass es sowieso schon Werbungskosten sind, was man sich da einfallen lassen
das
möchte,
verstehe
dass
ich nun,
alle in die Gewerkschaft einsteigen.
Verstehe ich nun überhaupt nicht. Vielleicht will man die Gewerkschaft Arbeit, also die Arbeit in der Gewerkschaft mehr fördern. Aber ich kann mir da überhaupt nichts vorstellen im Moment. Das ist so ein schöner Punkt. Ich glaube auch, das hat man so in den Raum gestellt. Aber was Konkretes dazu habe ich weder gehört und auch nicht gelesen.
Was natürlich auch viele freuen wird, ist, dass die Pendlerpauschale ab 1. Januar 2026 schon ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent erhöht werden soll. Und das kann ja wirklich auch eine Entlastung sein.
Aber hier gibt es wirklich schon konkrete Pläne, das muss man ganz ehrlich betonen. In dem Zusammenhang, dass wirklich die Pendlerpauschale ab dem 1. Cent mit den 38 Cent genehmigt wird, da sind wir schon sehr weit. Wenn das zum 01.01.2026 wie versprochen nicht umgesetzt werden sollte, ich glaube, da werden doch viele, viele sehr enttäuscht sein von der neuen Bundesregierung. Also das könnte man aus meiner Sicht heute schon sehr, sehr definitiv vorplanen.
Wenn ich ja vorhin schon den Fachkräftemangel in den Mund genommen habe, dann möchte man ja aber auch zusätzlich jetzt unsere Arbeits- und Tätigkeitskraft vielleicht auch fördern, dadurch, dass man sich überlegt hat, das Ehrenamt zusätzlich zu stärken. Dass wir eben sagen, wenn du schon nicht Überstunden machst, vielleicht magst du dich ehrenamtlich engagieren, weil Ehrenamtler sind sehr wichtig und spielen auch eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft. Und so steht ja auch eine kleine Änderung in der Übungsleiterpauschale im Raum.
Man glaubt gar nicht, wie viele Leute im Verein organisiert oder auch engagiert sind, gerade auch bei den Buchhaltern. Ja, Buchhalter machen eben auch gerne, in Anführungszeichen, kostenlos die Buchhaltung im Verein, engagieren sich also hier sehr stark und werden sich deshalb freuen über eine neue Ehrenamtspauschale in Höhe von 960 Euro. Und es gibt dann auch noch eine neue Übungsleiterpauschale in Höhe von 3.300 Euro. Und was wirklich das Tolle ist, alles rückwirkend. Geplant rückwirkend zum 01.01.2025. Wir können uns also auch hier schon auf Neuigkeiten im laufenden Jahr sogar einstellen. Und auch der Verein wird profitieren. Der Verein wird auch steuerlich entlastet durch neue Freigrenzen, durch neue Besonderheiten, was die Mittelverwendung angeht. Aber da müssen wir vielleicht noch uns auf die Einzelheiten im Einzelfall konzentrieren.
Dann natürlich etwas, was immer förderungsfähig ist, ist natürlich die Familie. Stehen auch einige Änderungen für Eltern und Kinder mit dem Koalitionsvertrag, wenn ich natürlich an Begriffe wie Kinderfreibetrag oder Kindergeld denke.
Ja, da hat man wieder große Pläne, sehr große Pläne. Man möchte diese Verrechnung, die wir im Augenblick haben, ein klein wenig mehr zu den niedrigen Einkommen bringen. Ja, wie das dann genau funktioniert, da gibt es auch wieder nichts Konkretes. Und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht, wann und wie und vor allen Dingen mit welcher Gegenfinanzierung das passieren soll. Ich würde auch da noch vorsichtig agieren, wann vor allen Dingen, aber man hat sich ja darauf eingeschworen, es soll vor allen Dingen in der Steuererklärung eine nun zusätzliche Entlastung geben, wenn Kinder vorkommen, wenn Kinder berücksichtigt werden, dann sollen niedrige Einkommen wirklich eine steuerliche Entlastung sehen.
Und etwas, was ich gelesen habe, das fand ich super interessant und bin gespannt, wie die das umsetzen wollen, ist, dass man für eine gute Altersvorsorge zum 1. Januar 2026 eine Frühstartrente eingeführt werden soll. Und zwar für jedes Kind vom 6. bis 18. Lebensjahr, das in eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, sollen pro Monat 10 Euro in ein individuelles, kapitalgedeckeltes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersversorgungsdepot eingezahlt werden. Und die Erträge aus diesem Depot sollen bis zum Renteneintritt sogar noch steuerfrei sein. Das klingt ja fast schon zu schön, um wahr zu sein.
Man wagt es kaum, irgendwie doch in Zahlen dann auch irgendwo wiederzugeben, wie man das wirklich machen will. Auch da muss ich wirklich passen, aber es ist eine schöne Idee. Ist eine schöne Idee, eine Rente aufzubauen für die nächste Generation. Das wäre eine ganz tolle Idee, aber erstens wird man sich das leisten können. Und zweitens, wie wird dieses Modell wirklich aussehen? Eine staatlich kontrollierte Renteneinstiegsförderung? Ich weiß es nun wirklich nicht. Aber der Plan ist gut. Man wird natürlich mit diesem Depot dafür sorgen, dass dann doch irgendwo vielleicht Geld vorhanden ist. Übrigens auch schon eine Idee der alten Bundesregierung. Auch da wollte man schon sehr, sehr stark mit Depots arbeiten, mit Fonds arbeiten. Ich glaube, die private Finanzierung, aber das ist jetzt meine Meinung, die private Finanzierung der Rente muss wohl irgendwie über kurz oder lang weiter betrieben werden. Wir werden uns das auf keinster Weise mehr mit dem jetzigen Modell der gesetzlichen Rentenversicherung jetzt endlich vorstellen können.
Da schließe ich mich deiner Meinung auch sofort an und stelle auch so ein bisschen dieses ganze Modell in Frage, wenn ich das wirtschaftlich versuche zu durchdenken. Also wenn ich 120 Euro im Jahr einzahle in ein Depot und das auf 12 Jahre maximal, dann bleibt ja nicht wirklich viel Geld übrig. Und selbst wenn ich dieses Depot 30, 40 Jahre verzins und wachsen lasse, dann wenn ich im Renteneintritt bin und Inflation und ähnliches berechne, dann ist das doch eigentlich auch nicht wirklich viel, was übrig bleibt, sodass man sagen könnte, das ist wirklich eine tolle Zukunftsfrühstartsrente.
Ja.
Das ist doch eher vielleicht der Tropfen am heißen Stein.
Ja, da hat die Bundesregierung vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung, was Wertpapiere und Sonstiges angeht. Aber man muss hier vielleicht mal anfangen. Wer weiß, vielleicht ist es ja für die Zukunft doch eine tolle Variante, um die Altersvorsorge aufzubauen.
Wie schaut es denn jetzt aus? Wir haben ja jetzt ja sehr viel steuerliche Faktoren besprochen. Was plant denn die neue Koalition bezüglich der Sozialversicherung? Gibt es da schon Andeutungen, was die machen möchten?
Ja, doch, einiges. Einiges ist in der Planung, wobei man natürlich nicht übersehen darf, die Sozialversicherung ist ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Einnahmefaktor und da möchte man auf keinen Fall verlieren. Man will also eher versuchen, die Sozialversicherung betragsmäßig zu stärken. Und man hat hier natürlich zum einen die Scheinselbstständigkeit im Griff zu halten. Selbstständigkeit immer ein tolles Thema, auch wenn wir mal den anderen oder neuen Podcast mit uns gemeinsam nochmal anhören würde. Aber was man wirklich machen will, man möchte die Selbstständigen, die neu einsteigen, man möchte sie wirklich in die gesetzliche Rentenversicherung aufnehmen. Das heißt, man wird sie pflichtversichern. Man wird eine Pflichtversicherung ansetzen, soweit man nicht ohnehin anderweitig vergleichbar rentenversichert ist, zum Beispiel über die Ärztekammer meinetwegen. Das wäre dann raus. Aber so müssen eben neue Selbstständige wohl damit rechnen, mit einkalkulieren, dass sie in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden.
Da bin ich ja jetzt schon auf die Demonstrationen gespannt.
Ich auch.
Obwohl, streng genommen dürfen die ja gar nicht demonstrieren. Nee. Deswegen bin ich noch mehr gespannt, wie das denn sich dann auswirken wird und wie dann die Stimmung im Land sich entwickeln wird, wenn es wirklich dahingehend sich entwickelt und wird. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja, sicher ein Thema, das sehr streitbehaftet ist. Aber es würde auch einiges an Geld natürlich in die Kassen bringen. Und man hätte vor allen Dingen nicht mehr das Problem, dass viele Selbstständige sich einfach gar nicht kümmern um die Altersvorsorge. Das soll es ja auch geben.
Altersvorsorge, was ist denn mit denen, die das schon beziehen? Also jetzt denke ich so, ich habe das ist eine schöne Überschrift gelesen, rüstige Rentner profitieren von Steuerfreiheit. Ja. Klar, wir erleben das immer mehr, dass natürlich auch Rentner immer noch erwerbstätig sind, obwohl sie eine Rente beziehen. Und auch da, denke ich, hat die Koalition den Gedanken, dem Fachkräftemangel so ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, genau, so ey, wir nehmen doch diese kostbaren Kräfte, die wir haben, und wer kann, soll doch vielleicht noch ein bisschen mehr arbeiten können.
Ja, Rentner sollen gefälligst arbeiten. Ich glaube, das ist so der Slogan, der dahinter steckt. Rentner können ja vielleicht noch arbeiten, also muss man sie irgendwo motivieren. Und Fachkräfte sind das ja auch in vielen Fällen. Also würde unser Problem vielleicht ein klein wenig beseitigen. Was will man tun? Man wird die Rente natürlich Altersrente, die eintritt, nicht weiter angreifen. Man wird sie also weiter natürlich besteuern. Aber das zusätzliche Gehalt, das man bezieht, da soll man sogar 2.000 Euro, und das ist schon ziemlich stark im Gespräch, 2.000 Euro steuerfrei, monatlich 2.000 Euro steuerfrei beziehen können als Rentner. Bedingung ist, dass man eben weiterarbeitet. Ja, und Bedingung ist natürlich auch, dass man das Renteneintrittsalter erreicht hat. Das soll übrigens unverändert bleiben. Hatte man auch mal darüber diskutiert. Das Renteneinstiegsalter wird so über den Koalitionsvertrag vereinbart, nicht verändert.
Das freut uns natürlich sehr, dass wir da erstmal nicht dran schrauben. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen ziemlich guten Einblick bekommen, wenn ich bedenke, wie groß dieser Koalitionsvertrag ist, der ja fast 150 Seiten umfasst, wie viel sich alleine dann um die Themen beschäftigt, die wir in unserem Alltag betreuen und erleben. Und wir dürfen sehr gespannt sein, welche dieser Pläne tatsächlich umgesetzt werden, in welcher Art und Weise und über welche dieser Punkte wir vielleicht irgendwann mal auch eine Podcast-Folge produzieren dürfen, weil wir dann tatsächlich über ein Gesetz und sprechen und nicht nur über vage Pläne.
Ja, sobald die mehr oder weniger weitermachen können, sollen sie oder wollen sie auch weitermachen. Aber du hast natürlich recht, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, was wird da alles noch auf uns zukommen. Und im Übrigen Mindestlohn und Erbschaftssteuer und was man nicht alles noch machen will, das muss man noch alles zeitlich vor allen Dingen betrachten. Wann wird es denn wirklich umgesetzt? Vereinbarungen im Koalitionsvertrag heißen ja nicht, dass man sie sofort umsetzen muss, beziehungsweise ob man da nicht eine gewisse Finanzierungsphase noch einplant.
Ja, sehr gut, Anita. Ich glaube, wir konnten unseren Hörern jetzt wirklich einen guten Einblick darüber verschaffen, wie wir oder wie sich unsere Bundesregierung die nächsten 4 Jahre vorstellen mag. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir für diesen spannenden Talk und dass wir auch so offen unsere Meinung kundtun konnten zu dem einen oder anderen Position. Vielleicht haben unsere Hörer eine andere, aber das ist ja auch uns gestattet, unsere Meinung hier kundzutun.
Ja, wir freuen uns natürlich auf alles, was da kommt. Wir haben dann immer wieder Potenzial. Vielen Dank, Kevin. Wir freuen uns heute schon auf das nächste Mal.
Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen oder einen positiven Kommentar unter jede Folge. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.